Thorsten versucht heute, Hanna und Markus mit seinem Fußball-WM-Marketing-Wissen auf die Probe zu stellen und schießt dabei zwei Eigentore.
Und sie haben für Home Depot einen wunderbaren Slogan gefunden. Habt ihr eine Idee, wie der heißen könnte?
Ich muss sagen, ich habe den Spot gesehen und der Slogan ist an mir vorbeigegangen.
Build it like Beckham.
Und, ja, aber ich habe es gehört und dachte mir, nein.
Aber das ist auch etwas, was die Amerikaner wahrscheinlich nicht wissen, ne? Ja, dann habe ich die große Freude, wieder einmal in unsere Dreierrunde einzuführen und diesmal mit einem etwas vernetzten Topic, das ein bisschen auf das Werbeökosystem ausgeht. Die Cannes Lions 2026 haben verschiedene Schlagzeilen schon produziert, bevor die Preise eigentlich wirklich vergeben wurden, weil der Veranstalter nennt es selbst ein Reset-Jahr, was dann so ein bisschen nach Wellness-Sprech riecht, hat aber eine ziemlich große Frage vor sich, die vor allen Dingen dadurch geprägt ist, dass die Einreichungen um 25% zurückgegangen sind. Und das nicht nur aus einem Land, sondern quer eigentlich durch die gesamte Welt. Die einzigen, die nach oben ausreißen, das sind die Schweizer. Da sind 16% mehr Einreichungen zu verzeichnen. Aber grundsätzlich ist ein maßgeblicher Rückgang zu sehen. Vor allen Dingen im Bereich Direct Communication, Brand Experience und Activation und Media ca. 30%. Der Auslöser, den kann man jetzt viel diskutieren. Die Veranstalter sagen selber, dass sie die Kriterien verschärft haben für die Einreichung und damit eigentlich sagen, die Qualität sollte steigen und die Quantität nicht unbedingt nachziehen. Andere sagen, es gibt eine Verschiebung bei denen, die einreichen, dass es mehr Marken selber sind, die einreichen, unabhängige Agenturen einreichen. Und das Dritte ist eigentlich, und da kommt jetzt für mich so ein bisschen der Spin zu einem anderen Thema, was sich auch in Cannes abgespielt hat. Wir sind in einer Zeit des Umbruchs und die Frage ist natürlich, inwiefern KI da inzwischen reingrätscht, beziehungsweise die Anzahl der kreativ wirklich hervorragenden Spots reduziert, beziehungsweise dazu führt, dass wir in einer gewissen Weise eine Abnahme der kreativen Werbung, die einreichungswürdig wäre, zu verzeichnen haben. Den Link, den ich noch sehe, das ist die andere Seite der Croisette, also nicht direkt am selben Venue, sondern quasi einmal über die Straße präsentieren sich die Amazon Web Services dieser Welt, OpenAI präsentiert sich und vor allen Dingen Meta macht ernst mit seinem neuen Advertising-Modell, mit seinem neuen Media-Modell und stellt das relativ detailliert vor und bringt auch in zu einem Panel dazu dann noch Agenturen mit aufs Podium wie WPP, eine der größten Agenturen-Netzwerke der Welt. Und diskutiert bzw. präsentiert das Vorgehen in ihrem neuen Advertising-Model. Wir haben es schon mal angesprochen, was Mark Zuckerberg gesagt hat, dass man eigentlich nichts mehr tun muss, sondern eigentlich nur noch das Geld bei Meta abliefern sollte und die dann sich um die ganze Kampagne und die kreative Ausgestaltung kümmern. Dazu gibt es jetzt nähere Informationen, die noch ganz spannend sind, aber das muss man vielleicht nicht in der Tiefe aufzählen. Aber dieses Spannungsfeld auf der einen Seite Kreativfestival, auf der anderen Seite präsentieren am selben Ort die großen Media-Giants ihre neuen Modelle, die der Kreativität vielleicht ein bisschen entgegenspringen. Das hat mich schon gereizt, das mal hier zur Diskussion zu stellen, wo ihr A, die Gründe seht, warum Cannes so eine Challenge hat.
Du hast die wahren Gründe schon alle aufgeführt. Der entscheidende Punkt für mich ist schon der, die schichten sich halt übereinander auf. Es gibt Kosteneinsparungen, wir haben die Fusion der großen Agenturnetzwerke, wir haben sicherlich einen Effekt, der dadurch entsteht, wenn die Einreichungsregeln strikter sind, aber ich denke, den Blick, den du auf die andere Straßenseite geworfen hast, der gießt da durchaus, um mal jetzt nicht im Bild zu bleiben, Öl ins Feuer. Unter Umständen greifen Effekte schon, die aber ganz sicher in Zukunft greifen werden. Also wenn ein vollautomatisiertes Werbesystem existiert, dann generiert KI in einer Tour Werbemittel. Und dann stellt sich schon auch die Frage für Einreichende, gleichgültig, ob auf Agenturseite oder Kundenseite, ja, macht es denn noch Sinn, so etwas einzureichen? Und ich glaube, dieser Effekt, der liegt auch jetzt schon in diesem Bündel von Effekten mit drin.
Bei den Cannes Lions handelt es sich ja in erster Linie nicht um Werbefestival, sondern um Kreativfestival. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist schon wichtig, weil wenn wir jetzt diesen Blick auf Meta und Co. werfen, dann haben wir ja primär eben doch die Werbung im Blick und die Werbung, wie es sie eigentlich schon immer gab, als Gegenpart zu den großen kreativen Ideen. Das war vielleicht früher dann eher Promotions oder produktbezogene Kommunikation oder Preiskommunikation, die dem gegenübergestellt wurde. Und jetzt ist es eben neues Tool, das ist das Performance Marketing, so wie es möglich ist über Meta und Co. Ich würde dem jetzt nicht zu viel Gewicht verleihen wollen in dieser Diskussion, weil ich glaube, dass da schon noch Kräfte am Werk sind, die deutlich größer sind. Und da sind schon Diskussionen rund um die Frage, was wird da überhaupt eingereicht? Sind das noch die Ideen, die wirklich auch draußen im Markt sind, oder sind das Ideen, die aufbereitet werden für solche Festivals? Das ist ja eine Frage gewesen, die umhergeistert. Dann der KI-Skandal im letzten Jahr eben, wo AI-generierte Mittel nicht deklariert wurden als solches. Dann eben die zurückgehende Bereitschaft auf Kundenseite, überhaupt in solche Ideen zu investieren. Also ich glaube, da sind wirklich viele, viele Gründe dabei, die nicht nur was zu tun haben damit, dass jetzt Meta und Co. aufrüsten. Und die gilt es eben zu berücksichtigen. Und ich denke, auch hier ist es wichtig, dass sich das Festival sowohl kann, als auch wenn wir auf den ADC beispielsweise schauen oder andere Awards, dass die sich weiterentwickeln. Und das machen sie ja schon, dass es schon auch wichtig ist, CMOs einzubeziehen, dass es sich nicht nur in der Bubble selbst drehen sollte zwischen den Kreativen, sondern dass man eben entsprechende Gegenparts einbezieht, dass man nicht nur Case-Filme einreicht, die spezifisch für diesen Zweck gemacht wurden, sondern eben Creatives, die auch so draußen stattfinden, und dass man eben schon einen gewissen Impact dahinter setzt, was diese Arbeiten geleistet haben. Und ich glaube, das ist so die große Herausforderung. Ich bin mir aber auch sicher, dass es in diese Richtung wieder gehen kann, so wie sich Cannes weiterentwickelt hat in den vergangenen Jahren. Ich meine, das hat angefangen als ein Award für Kinowerbung und ist jetzt dermaßen ausdifferenziert geworden, so wie das Marketing sich auch ausdifferenziert hat. Und so wie das Marketing sich eben weiterentwickelt im Hinblick auf Messbarkeit, so muss sich auch so ein Award weiterentwickeln. Und nicht nur Cannes, sondern eben jeder andere Award auch.
Die Luft wird dünner. Die Budgets werden härter verteilt und all das, was du sagst, ist sicherlich richtig. Wenn ich jetzt so in meinen LinkedIn-Feed gucke, lese ich mehr über die Auseinandersetzung zwischen Mark Ritson und Les Binet, die sich auf der Bühne streiten über Relevanz und Differenzierung, als dass ich über irgendwelche tolle Spots was lese. Damit bewegst du dich aber weg von dem, was es mal war, einen Kreativansatz, hin zu einer CMO-Veranstaltung. Dann werden da Preise für den European CMO vergeben. Das wird immer mehr eine Diskussion, die viel mehr in die Breite geht und mich mehr an die Online-Marketing-Rockstars erinnert, als ein wirkliches Kreativfestival, was sich darauf fokussiert, so wie im letzten Jahr noch, wo sie versucht haben, sehr stark das Thema Kreativität nach vorne zu bringen. Ich bin da vollkommen bei dir. Nur ich finde einfach diese Dualität, auf der einen Seite das Festival kämpft um die neuen Zugänge und auf der anderen Seite wird der neueste Zugang präsentiert am selben Ort, ist ja schon ein Zeichen, dass sich da was bewegt. Ich will dem Cannes-Festival überhaupt nicht die Relevanz absprechen, aber dass man sich bewegen muss, das ist schon klar. Aber wenn es so klar ist, was da im selben Ort stattfindet, dann siehst du, was sich in unserer Disziplin auch abspielt. Und ich glaube, dass es eben nicht mehr nur eine Geschichte ist des operativen Marketings, wo wir geile kleine Spots und Kampagnen machen. Wir sind in einer Phase des Umbruchs, wo wir sehen, dass die ganzen intelligenten Anwendungen, die es da gibt, anscheinend weiter in den kreativen Nerv des Marketings reingehen, als wir es uns vorstellen können. Guckt euch mal genau das Modell von Meta an. Da gibt es einen richtig schönen Zyklus. Das ist ein Operating-Modell. Das ist von End-to-End durchgedacht. Das ist vertikale Rückwärtsintegration at its best. Da muss man in den Maschinenraum hinabsteigen, um die Konsequenzen auch zu sehen. Dann reicht es halt nicht mehr, den schönen Spot zu haben. Das reicht ja wahrscheinlich sowieso seit langem nicht mehr.
Cannes ist ja schon die Bühne, wie Hanna das auch klar rausgearbeitet hat, für Kreativität. Und was da stattfindet, ist knallharter Verdrängungswettbewerb. So ein Rückgang, der ist massiv, das ist ein Indikator. Das hat was mit Budgets sicher zu tun. Also wenn weniger Budgets, ich formuliere jetzt grob, in kreative Werbekommunikation fließen, dann gibt es natürlich in der Folge auch weniger Einreichungen. Und ich denke, das habt ihr beide sehr, sehr gut unterstrichen, es ist halt auch ein Kampf der Philosophien. Cannes lebt davon, dass Kreativität hochgehalten wird, und das, was Meta propagiert, lebt eher davon, dass die sagen, wir wissen mehr über Kunden und sind auch in der Lage, diese Kunden haargenau anzusprechen, und Kreativität spielt eine Rolle, aber ist eher auf den hinteren Plätzen anzusiedeln. Und das ist eine Philosophiefrage und die wird jetzt diskutiert. Und ich denke, Markus, du hast es auch schon angesprochen, hinter Meta steht ja wirklich die Grundfrage für jede Agentur: Wie sieht mein Geschäftsmodell der Zukunft aus? Und ganz sicherlich eben nicht mehr, wie es noch vor 5 Jahren aussah.
Und idealerweise ist es ja kein Entweder-Oder. Es steht für mich völlig außer Frage, dass das, was Meta jetzt anbietet, ein Angebot ist, mit dem man sich sowohl als Agentur als auch als Kunde auseinandersetzen muss. Zum einen und zum anderen kreative Exzellenz. Und das beschränkt sich jetzt nicht mehr auf irgendwelche Kampagnen, sondern auch da hat sich ja sowohl Cannes weiterentwickelt als auch ADC und Co. eben in den Kategorien, die man bespielen muss, die von dem Produktdesign reichen bis hin zur Aktivierung. Das ist ja ausdifferenziert ohne Ende. Da geht es ja nicht mehr jetzt um reine Werbung. Und da würde ich sagen, ist halt Meta am Ende auch ein Teil des Mixes.
Du musst dieses methodische Vorgehen, was die da betreiben, zumindest als Blackbox verstehen und versuchen, die Blackbox zu triggern und zu verstehen, worum es geht. Weil der Vektor, auf dem Meta da arbeitet, ist nicht der Vektor, auf den eine Marke kommuniziert. Und die beiden Vektoren dann richtig übereinander zu kriegen, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Und das sehe ich schon als Herausforderung, wo es nicht nur darum geht, den Mix zu erweitern, sondern da werden, wie Thorsten gesagt hat, die spielen für die Big Budgets. Die spielen jetzt nicht fürs Nagellackstudio, was da mal 3 Anzeigen schaltet. Du kannst nicht nur hingehen und sagen, die Metas werden schon richten. Und da gibt es genügend, die sagen, ach, wenn die Metas das machen, dann muss ich mich nicht drum kümmern, dann mache ich den Rest. Und das ist fatal. Das haben wir jetzt gesehen, was da draus entstanden ist. Mit der Relevanzkrise und dergleichen. WPP, die Agentur, die momentan die größten Probleme hat, ihre Größe zu halten, setzt sich mit Meta auf die Bühne und propagiert, damit wird die Kreativität nicht unterbunden, sondern gefördert.
Na, ich bin Truthahn und es ist Weihnachten.
Richtig, ja, genau.
Jetzt gehe ich mal zum Koch. Und ich habe mir mal erlaubt, einen Blick zu werfen auf die Kampagnen, die in Cannes schon ausgezeichnet wurden, insbesondere mit dem Grand Prix. Wir sind ja noch mittendrin und interessant ist ja durchaus, so würde ich den Trend interpretieren, dass man Zeichen setzt auf Klassisches und Handgemachtes. Ein Grand Prix hat Apple gewonnen für das Rebranding von Apple TV, wo ja interessanterweise keine Digitalisierung, kein KI im großen Stil zum Einsatz kam, sondern wo das Ganze handmade gemacht wurde.
Oder nimm den On-Spot mit Zendaya, wo es quasi darum geht, Dream On, wo es nur um Kreativität geht, wo man die Schuhe kaum erkennt, die an den Füßen sind. Auch da sind die Regisseure die gefeierten Menschen. Das ist mir schon klar. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass dieses Festival da auch weiterspielt. Aber das ist halt die eine Seite des Spektrums, die sicherlich relevant ist. Bloß es geht einfach runter bis in die kleinste Anzeige.
Nee, man kann auch sagen, wenn Meta jetzt den Flock einschlägt, dann muss die Kreativbranche halt auch einen Flock einschlagen. Und die Bühne dafür ist Cannes. Mein Eindruck ist, aber wie gesagt, wir sind hier noch mitten im Spiel. Das versuchen sie jetzt auch. Wir haben die Apple-Kampagne genannt, wir haben die On-Kampagne genannt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, was mich als Fan dieser britischen Band besonders gefreut hat. Oasis und Adidas haben inzwischen schon 2 Grand Prix für ihre Kampagne aus dem letzten Jahr erhalten, wo es ja auch um das wahre Leben außerhalb aller Künstlichkeit geht. Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu können. Und im Grunde nimmt es Elemente der Diskussion auf, die wir gerade geführt haben zum Thema Kreativität in der Werbung. Ich befinde mich momentan in den Vereinigten Staaten und habe hier die Freude, zu gut verdaubaren Zeiten die Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen. Voller Freude habe ich auch festgestellt, dass es jetzt den Hydration Break gibt. Und wenn ich mir die Werbung ansehe, dann habe ich den Eindruck, dass es zumindest in den USA nur noch eine Antwort gibt, wie ich einen Werbespot produzieren darf und kann. Nämlich, indem ich eine Celebrity einsetze. Grundsätzlich wissen wir, dass Größenordnung 30% aller Werbefilme Celebrity-Endorsements sind, zumindest in den USA. Und in Europa, in Asien, ist der Wert weit höher. Und in dem Moment, wo im Umfeld von Großereignissen geworben wird, geht dieser Anteil nochmal hoch auf 50-60%. Mein Eindruck jetzt hier in den USA, der liegt solide bei 60-70%. Was mich noch viel mehr fasziniert ist, dass es offensichtlich nur einen Prominenten gibt, den man in den USA in so einem Spot einsetzen kann. und das ist Sir David Beckham. Inzwischen solide 51 Jahre alt, früher professioneller Fußballspieler bei Manchester United und Real Madrid, Captain der englischen Nationalmannschaft und Ehemann von Victoria Beckham, früher Posh Spice. Und ganz, ganz wichtig in den USA natürlich, er hat auch für LA Galaxy gespielt und ist Co-Owner von Inter Miami, wo der GOAT Fußball spielt, Lionel Messi. Ich habe mal durchgezählt, aktiv beim Fußball gucken oder besser gesagt beim Werbeblock gucken, für wie viele Marken ist David Beckham im Einsatz? Für 9 Marken. Bei 6 von diesen Marken ist er sozusagen der Hauptdarsteller und hier geht es um renommierte Marken wie Bank of America, Lenovo, Verizon, Stella Artois, Pepsi, Home Depot. Und dann ist er noch im Ensemble tätig für Lay, Adidas und McDonald's. Meine Frage an euch, macht solch eine Art von Celebrity Endorsement überhaupt Sinn? Können Kundinnen und Kunden irgendwie noch zuordnen, für welche Marke mit welcher Botschaft eine Celebrity jetzt wie hier David Beckham tätig ist? Und natürlich dahinter auch die Frage, warum machen die Marken das? Ich gehe fest davon aus, dass in jedem dieser Unternehmen absolute Marketing-Experten und Expertinnen tätig sind.
Lustigerweise haben wir ja dieses Thema, ich glaube, in unserer allerersten Episode schon diskutiert. Damals war der Zusammenhang Roger Federer und es ging um die diversen Engagements von ihm. Und wir haben dieses Thema ja immer wieder gestriffen, auch als wir über den Super Bowl beispielsweise gesprochen haben. Also ich glaube, das ist nichts, was jetzt ganz neu ist, aber was halt ständig und immer noch bewegt. Und das finde ich schon noch beachtlich, dass man auch heute noch in so einer großer Zahl auf so Superstars, auf so ein gängiges Testimonial zurückgreift als Marke. Und das eben in der Schlagzahl, wie viele andere das auch gemacht haben. Ich glaube, es ist einfach der einfachste und sicherste Weg. Also man hat eine Fußball-WM, man hat den Fußballstar, der global funktioniert, der auch vom Image her recht solide ist, der über Fußball hinaus auch noch andere Gruppen anspricht. Und es ist auf der anderen Seite eben eine sichere Wahl. Also gerade im Hinblick auf die vielen Skandale, die so mancher Celebrity mitbringt, ist das hier natürlich ein wunderbarer Weg, um so ein Ereignis zu begleiten. Sonderlich ausgefallen und differenzierend ist es dann eben nicht und herausfordernd wird es, wenn man überhaupt nicht mehr differenziert, weil eben 8 andere Marken im selben Werbeblock, überspitzt gesagt, mit derselben Person werben und am Ende bleibt dann doch vermutlich eher Beckham hängen als Marke, als diese diversen Marken, die du eben auch aufgezählt hast. Also ich kann verstehen, was die Marken und die Markenverantwortlichen dorthin bringt. Ich würde es aber eben schon als höchst kritisch ansehen, wenn es dann absolut austauschbar wird, weil sich ja auch noch nicht mal die Spots in großer Zahl unterscheiden, sondern die meisten gehen in so eine ähnliche humoristische Richtung, wo sie die Eigenarten von Beckham aufgreifen und sind dadurch doch nicht austauschbar.
Ich würde aus einer anderen Brille argumentieren und einfach mal bei der Weltmeisterschaft anfangen, beziehungsweise bei den Phänomenen, die wir sehen bei den großen Sportereignissen. Ich gehe nur zu einem zurück, weil das so das Größte immer ist für die Amis, das ist der Super Bowl. Der Super Bowl ist ein Gegenstück zu dem, was wir gerade mit der Fußball-WM sehen. Aber das ist wichtig, um zu verstehen, wie man dann auch kommunizieren kann, was es für Chancen gibt. Der Super Bowl ist etwas, was integriert durch Amerika einmal durchläuft. Da kannst du deine Märkte segmentieren, da kannst du gucken, wen du ansprichst, da kannst du besser planen, wohin du gehst. Und eine Fußball-Weltmeisterschaft mit den 48 Mannschaften, den 103 Spielen, 4 Wochen, ein Spiel nach dem anderen, nichts parallel, sondern alles richtig schön so aufgegleist. Thorsten, du hast es auch noch gesagt, mit neuen Kommerzialisierungsmöglichkeiten wie einer Trinkpause bei 18 Grad in Boston bei Regen. Das ist eine Plattform, die ist gedacht für ein globales Publikum. Nun stellen aber alle diese Unternehmen fest, die da arbeiten, dass sie eigentlich keine globalen Zielgruppen haben, sondern in einen unheimlich fragmentierten Markt reinstoßen. Und diese Fragmentierung auf so einer Plattform ist ein ganz klassisches Phänomen. Und ich glaube, diese Fragmentierung, die kriegst du gar nicht mehr raus. Mich würde interessieren, wie das wirkt auf jemanden, der in England sitzt, der den Beckham wahrscheinlich nicht so häufig kriegt, weil bei Beckham hängt, glaube ich, für mich eins dran, Thorsten, du hast es schon gesagt, so indirekt, der hat halt eine riesen Brand Awareness. Und dann kennen sie noch einen Messi und dann wird's, kommt vielleicht noch Cristiano Ronaldo, aber dann wird's in Amerika, glaube ich, schon eng. Dem musste nicht mit dem Undaf oder einem Neuer kommen oder auch mit einem Dembele. Das ist zu weit weg für einen Amerikaner von dem, was der unter Fußball versteht. Also hast du da einfach auch, wie soll man sagen, eine hohe Population von Marken, die sich auf diesen einen Mann stürzen. Ich glaube auch nicht, dass das im Vergleich so gut läuft wie bei Roger Federer, der das eben schon differenziert nach Märkten, sondern das ist schon ein Indiz dafür. Thorsten hat gesagt, wo sitzen die in den Unternehmen? Die sind ja eigentlich ganz schlau, aber wahrscheinlich erschrecken sie sich gerade selber, mit wem der Beckham da überhaupt alles unterwegs ist, beziehungsweise in wie vielen Slots die da gleichzeitig auftauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass da draußen in nächster Zeit sehr viel härtere Regeln für Endorsement bei rauskommen bei den Firmen als bisher. Und dass das echt einen Wear-out-Effekt hat, den du nicht unterschätzen darfst. Aber wie gesagt, das ist eher ein Phänomen, was man nicht den Firmen anlasten muss, sondern das ist ein Phänomen der Fragmentierung. Man muss vielleicht nächstes Mal noch mehr Hirnschmalz reinstecken, um kleinere Zielgruppen besser anzusprechen. Und vielleicht ist es dann wirklich nicht mehr der Commercial, der das treibt, sondern die anderen Kanäle, die da drum auch noch eine Rolle spielen könnten.
Ja, oder es ist der Commercial ohne den Superstar. Das geht ja auch noch eine Option.
Oder das, richtig, genau.
Ich bin ja jetzt seit Jahrzehnten im Marketing und in der Werbung tätig. Mein erster Job damals bei BBDO in Berlin war auch Celebrity Endorsement. Ich hatte die große Freude, ich glaube, viele kennen ihn nicht, aber damals war er einer der berühmtesten Deutschen, mit Manfred Krug zusammenzuarbeiten, Tatortkommissar und Liebling Kreuzberg. Ich behaupte, die Gründe, warum wir Manfred Krug ausgewählt haben, warum wir Celebrity Endorsement gemacht haben, sind haargenau dieselben, die auch heute die Rolle spielen. Und ich bin auch überzeugt, das wird auch in Zukunft so sein. Der Druck ist halt immer größer. Ihr habt es erwähnt, warum einigen sich sozusagen mehr oder weniger alle Marken in den USA darauf, David Beckham zu nehmen, weil er der Einzige ist, auf den sich noch eine Majorität einigen kann. Den kennt man, Hanna, du hast beschrieben, der hat auch ein brauchbares Image noch und den kann man halt mit vielen Marken verbinden, mit einem nützlichen Halo-Effekt. Meine Frage ist jetzt so ein bisschen die, wo kann so eine Entwicklung hingehen? Ein Gegenentwurf ist für mich das, was Adidas und Nike machen. Die sagen, ja, wir packen halt alle Celebrities, die wir eh schon übers Jahr hin bezahlen, in einen Spot. Adidas, die Backyard Legends, wo eben auch wieder David Beckham und Lionel Messi aktiv sind. Und der Gegenentwurf von Nike, Rip the Script, wo man alle von Nike endorsten Promis im Einsatz sieht. Und natürlich auch gilt für Adidas wie Nike, wir gehen aus dem Fußballsport raus und holen auch Celebrities aus anderen Bereichen rein. Kim Kardashian bei Nike und bei Adidas Timothy Chalamet. Ist das der Gegenentwurf?
Das ist ja alles noch nicht gerade wirklich kreativ gedacht, sondern irgendwie noch in der reinen Kombinatorik drin. Einer versus alle, in einem Spot versus viele Spots. Da kannst du ja fast eine Heuristik aufmachen, was da noch übrig bleibt und dann das letzte Kästchen ausspielen. Ich würde ja mal darauf warten, dass einer kommt und sagt, wir haben mal einen echt kreativen Zugang zu dem ganzen Thema oder einen echt systematisch-strategischen, wo man mal wirklich konsequent vorher aufbauen und das nicht nur zur Fußball-Weltmeisterschaft schießen, sondern auch konsequenterweise zurückkommen zu bestimmten Taglines und Storylines, die vielleicht ein bisschen länger halten und nicht nur die Kampagne bestimmen.
Das ist der Punkt, Markus, was du sagst. Das steckt ja auch in dem Celebrity Endorsement immer drin. Ist so eine Celebrity das Gesicht meiner Marke? Stichwort George Clooney oder auch Jura im Zusammenhang mit Roger Federer oder natürlich auch David Beckham, der ja nicht nur für die Fußball-WM zum Beispiel für Pepsi arbeitet oder wenn wir hier in den USA sehen, jetzt Lionel Messi für Michelob Ultra, für die er das Werbegesicht ist, natürlich jetzt besonders relevant, auch während der Fußball-WM und was ja auch enorm positive Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung der Marke hat. Das ist, glaube ich, schon noch der andere Punkt. Hier haben wir es aber damit zu tun, dass es wirklich um den Wettbewerb im Rahmen des Großereignisses geht, dass ich als Marke stattfinden will und eben als Vehikel den Promi nutze. Und ist das die Zukunft oder muss man hier nicht als Marke einen Schritt weiter denken?
Und ich würde sagen, hier hat eh eine andere Marke die WM gewonnen.
Welche meinst du?
Ich finde, Levi's hat die WM dermaßen gewonnen und das ohne offizieller Sponsor zu sein, ohne irgendwas groß zu tun. In ähnlicher Form auch Heinz.
Also ich finde es originell, finde es witzig, aber das ist wieder Spielerei in der Marketing-Werbe-Community.
Nein, nein, also das unterschätzt du jetzt wirklich. Also wie viele Nicht-Marketeers dieses Thema an mich herangetragen haben als nun Marketing-Profi-Podcasterin, um das hier zu diskutieren. Und also das ist wirklich ein absolut gängiges Thema und ist dermaßen durch die Schlagzeilen gegangen und ist dermaßen omnipräsent, bin ich absolut sicher.
Klar, ein tolles Ding, The Dark Knight Returns, wie das einer genannt hat, fand ich großartig. Aber wollen wir nicht mal wieder 3 Monate warten, was dann wirklich hängen bleibt?
Genau, und ich würde halt sagen, da bleibt vielleicht eine
Thorstens phänomenische Perspektive halte ich für wichtig, weil sie was zeigt, dass einfach dann wirklich irgendwie die Systematiken über das Marketing wieder herrschen und die goldenen Daumenregeln regieren. Und ich denke, da müssen wir wirklich gucken, dass wir da auch nochmal einen Schritt nach vorne kommen. Aber vielleicht sollten wir auch wirklich weggucken, nicht nur auf den Spot, sondern sollten uns auch wieder ganze integrierte Aktionen angucken, was dann wirklich auch noch vorm Stadion stattgefunden hat oder dergleichen.
Trotzdem muss ich jetzt noch loswerden, welcher Werbespot von David Beckham mir mit Abstand am besten gefallen hat. Und das ist der für Home Depot. Wer David Beckham als Persönlichkeit ein bisschen kennt, weiß, dass er ja begeisterter Gärtner und Heimwerker ist. Und sie haben einen wunderbaren Slogan gefunden. Habt ihr eine Idee, wie der heißen könnte?
Ich muss sagen, ich habe den Spot gesehen und der Slogan ist an mir vorbeigegangen.
Build it like Beckham.
Und, ja, aber ich habe es gehört und dachte mir, nein.
Aber das ist auch etwas, was die Amerikaner wahrscheinlich nicht wissen, ne?
Genau, ist auch für die Community.
Dann würde ich gerne zum Abschluss mit euch über einen aktuellen Kinofilm sprechen. Es geht um den 5. Teil von Toy Story. Der läuft aktuell in den Kinos. Am vergangenen Wochenende lief der Film an und es wurden an dem Wochenende weltweit 312 Millionen US-Dollar eingespielt. Damit ist der Film der erfolgreichste Disney-Start aller Zeiten und auch der größte Kinostart bislang in diesem Jahr. Während der erste Film noch davon handelte, dass das Spielzeug untereinander Angst hatte, ersetzt zu werden, also ein Spielzeug durch das andere Spielzeug, ist das zentrale Thema des 5. Teils Technologie im Kinderzimmer. Die Handlung hier ist, dass das Mädchen Bonnie, zentrale Protagonistin, sich unter Druck gesetzt fühlt, ihr Spielzeug gegen ein Tablet einzutauschen, um sich anzupassen. Und damit ist eben nicht mehr die Bedrohung, Spielzeug wird untereinander ersetzt, sondern Spielzeug wird durch ein Tablet ersetzt, welches eben die Aufmerksamkeit der Kids zieht. Soweit zur Handlung des Films. Man kann sagen, dass seit dem ersten Teil 1995 Toy Story zu den beliebtesten Franchises von Disney und Pixar gehören. Und das zeigt sich nicht nur in den Kinoergebnissen, sondern auch in den Umsätzen durch Lizenzverträge und Merchandise. Das sind jährlich über 1 Milliarde Dollar. Meine Frage jetzt an euch, wie ordnet ihr diesen Erfolg ein, ganz allgemein und auch spezifisch für Disney?
Ich glaube, wir laufen auf das Sommerereignis im Kino hinaus. Und das ist wie in den vorigen Jahren ein Trickfilm. Letztes Jahr war es Sonic the Hedgehog 2, der unheimlich losgelegt hat. Und ich glaube, dass dieses Timing dieser Kinofilme immer entscheidender wird. Du hast es schon angesprochen. Dahinter steht noch ein riesen Merchandising, was man im Sommer dann vermarktet. Für Disney hat es, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Sie können diese Franchises noch. Also wenn du dir überlegst, was mit Star Wars los ist, wo sie jetzt den Mandalorian fast untergehend über die Filmbühnen geschickt haben und selbst die Hardcore-Fans kaum noch ins Kino gekriegt hat. Die Marvel-Franchises sind auch nicht gerade irgendwie, die momentan durch die Decke gehen. Dann haben wir hier für Disney, glaube ich, einen Zugang, der gut ist und vor allen Dingen auch was bringt. Aber auch hier vielleicht nur so 2 Einordnungen, um das so in den Gesamtkontext zu stellen. So erfolgreich Toy Story in dem Franchising und in dem Merch ist, so sind es noch andere Trickfilmreihen, die Franchises, die bei Weitem weiterliegen. Das ist Undespicable Me, die also mit ihren mehreren Minions-Filmen weitergekommen sind, als das, was Toy Story hingelegt hat. Und zwar 6,59 Milliarden insgesamt. Dann Shrek war auch noch relativ erfolgreich mit 5,42 Milliarden. Aber für Disney, glaube ich, ist es momentan ein Signal beziehungsweise ein Zeichen, we still can do franchises when we have an intelligent plot, den man wirklich verbreitern kann.
Toy Story und ähnliche Franchises sind auch in unserer schnelllebigen, fragmentierten Welt sichere Plattformen, auf denen man agieren kann. Ähnlich wie die Fußball-Weltmeisterschaft, die halt alle 4 Jahre vorbeikommt, wo man mehr oder weniger auch weiß, was man an so einer Fußball-Weltmeisterschaft als werbetreibendes Unternehmen hat. Ähnlich ist es mit so einer Franchise wie Toy Story. Und die vereint alle wichtigen Ingredienzien, die so eine Plattform dann zum Erfolg machen. Also sehr schön für Toy Story ist, dass sie enorm positiv besetzt ist. Nicht nur bei den Menschen, die ins Kino gehen, sondern eben auch in der Kritik. Das hängt sicherlich immer noch sehr stark damit zusammen, dass es 1995 als wahres Original empfunden wurde, als es ins Kino kam, dass es in der Regel so interpretiert wird von Eltern und auch von Kindern, dass sehr positive Botschaften gesendet werden, nämlich zum Spielverhalten von Kindern. Und jetzt Toy Story 5, Hanna, du hast es beschrieben, greift ein hochaktuelles Thema auf, was Eltern ohne Frage elektrisiert. Und was für so eine Franchise auch wichtig ist, das war dein Punkt, Markus, die ist jetzt in keinster Weise ausgelutscht. Wenn man jetzt auf die andere Seite guckt, dann muss man sagen, Disney hat perfekt auf der gesamten Marketing-Klaviatur gespielt. Das ist ein Produkt, was in beiden Richtungen wunderbar funktioniert. Ticket-Sales gehen hoch, aber vor allem auch das Lizenzierungsgeschäft. Was mich fasziniert und vielleicht auch erschreckt ist, wie geschickt das zusammenarbeitet. Das ist letztendlich ein Kreislaufgeschäft. Also das Lizenzierungsgeschäft fand ja schon Monate vor der Premiere des Filmes statt, sodass wir den gesamten Werbepartnern, die ja Unternehmen umfassen wie Pizza-Anbieter, wie Papa John's, was sicherlich was mit Kinoerlebnis zu tun hat, dann AT&T, was mit dem zentralen neuen Protagonisten im Film zu tun hat, aber auch Partner umfasste wie Porsche oder die Major League Baseball. Monate vorher wurde die Marke Toy Story wieder reanimiert und jetzt letzte Woche kam es halt ins Kino und gibt dem Ganzen nochmal mehr Schub. Das ist eine gut geölte Wirtschaftsmaschine, die Disney hier einfach aufgebaut hat und mit aller Professionalität durchspielt, in jedem Element.
Würde ich auch so unterschreiben und bezieht sich ja nicht nur darauf in der Vorbereitung auf den Kinofilm, sondern auch auf die Kommerzialisierung danach, wenn wir dann an Disney Plus denken, wenn wir an das Merchandise und die Lizenzierung denken. Also das ist ja schon nochmal eine Differenzierung gegenüber Netflix und Co., wo eben ein Film oder eine Serie auf der Plattform landet und dann schaut man eben, wie es anläuft, begleitet das kommunikativ. Hier haben wir natürlich schon noch einen riesigen Vorteil, weil es gestaffelt ist. Erstmal der Start mit dem Kino und dann eben die Argumentation für die Distributoren in der Nachfolge. Und es eröffnet eben ganz andere Spielräume als die Netflix momentan hat. Dementsprechend stark für Disney, das würde ich auch sagen. Und ich finde es schon auch stark, wie diese Geschichte von 1995 an auch heute noch aktuell und relevant ist und wie sie es eben schaffen, sie relevant zu halten, sodass auch heute noch Eltern mit ihren Kids, die selber mit diesem Franchise aufgewachsen sind, ins Kino gehen und auch wiederum heute die Kinder begeistern. Also ich denke, das ist eine absolute Stärke von dieser Geschichte.
Dieses generationsübergreifende Moment, ohne Frage.
Ja. Naja, und es kommt von Pixar, die sich ja jahrelang dagegen gewehrt haben, sich bei Disney einzuintegrieren. Und das zeigt halt, dass die starken Ideen, die Pixar damals geboren hatte, Klammer auf, gehörte mal Steve Jobs, Klammer zu, ist eine Geschichte, die halt vielleicht sich auch, die robuster ist als viele andere, die man da schneller verhunzt hat, beziehungsweise denen der Tiefgang gefehlt hat. Und insofern finde ich das vom Ansatz her, dort langsamer vorzugehen und dort stärker quasi den Potential Exhauster zu spielen, also den Potential Ausschöpfer zu spielen, schon ganz spannend.
Dann ist es halt noch deutlich unterhaltsamer als die gängigen Serienformate, die man so bei den Kids heute kennt.
Was mich nervös gemacht hat, war ein Interview mit Tom Hanks, der die Stimme vom Woody ist seit Toy Story 1, der eben sagte, Toy Story 6, da wird er kaum dabei sein. Aber er ist sicher, dass seine von KI generierte Stimme ihn da gut ersetzen wird. Womit sich für mich der Kreis zu unserem ersten Thema schließt.
Das war's für heute. In Cannes verteilt die Kreativbranche wie in jedem Jahr untereinander ihre Lions. Allerdings sind die Einreichungen massiv zurückgegangen. Was sind die Gründe dafür? Striktere Regeln, Kosteneinsparungen, Fusionen der Agenturen oder stecken Meta und Alpha dahinter, die mit vollautomatisierten Werbesystemen nach und nach die Bedeutung der Kreativität verringern? Sir David Beckham, Ex-Man U und Real Madrid-Star und Co-Owner von Inter Miami, ist derzeit im US-TV als Celebrity Endorser von 9 Marken aktiv. Darunter unter anderem Bank of America, Adidas, Lay, Home Depot und Stella Artois. Warum ist dies so? Kann ein solcher Mehrmarkeneinsatz eines Promis für einzelne Marken überhaupt noch Sinn machen? Toy Story 5 ist gerade hoch erfolgreich in den Kinos angelaufen. Für Disney und Pixar klingeln nicht nur die Kinokassen, sondern auch das Lizenzgeschäft brummt. Worauf ist der Erfolg in beiden Märkten zurückzuführen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler.